Guten Morgen. Ich glaube, der Himmel freut sich mit, als er hier unsere, der ist voll on fire. Also heute möchte ich über etwas sprechen, drei Verordnungen. Ich glaube, diese Botschaft ist genau für uns in Deutschland von Jesus im Neuen Testament aufgeschrieben worden, in dieser Form. Genau, drei Verordnungen. Wir lieben es, oder? Wir haben überall Ordnungen und Verordnungen. Was ist eine Verordnung? Kennen wir das Wort überhaupt, Verordnung? Also, Verordnung ist Folgendes. Ein verbindlicher Erlass oder eine Anordnung, ein Befehl im militärischen Sinn. Eine Verordnung wird normalerweise nicht erlassen, weil man glaubt, dass es den Betroffenen besser gehen wird, sondern um bestimmte Ziele zu erreichen. Etwa Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder einen geregelten Ablauf. Eine Verordnung ist eine verbindliche Regel oder Anordnung, die von einer dazu befugten Stelle erlassen wird und von den Betroffenen befolgt werden muss. Soweit. Genau. Und so haben wir im Neuen Testament drei Verordnungen von Jesus bekommen. Und es liegt an uns, sie anzuwenden oder eben nicht. Und das sind einmal das Abendmahl des Herrn, dann ist da die Taufe und dann ist der Salben der Kranken mit Öl. Ich werde heute ein bisschen verstärkt auf die Taufe eingehen, aber diese drei Dinge sind grundlegend im Neuen Testament von Jesus verordnet worden, dass wir sie auch tun sollen. Und diese Verordnung haben im Grunde immer eine gleiche Basis. Das sind so drei Dinge, würde ich sagen, beinhalten die. Drei Sachen. Das eine ist, ich glaube, dann nehme ich das an und dann wird in mir etwas verändert. Und diese Verordnung erwartet von mir oder von Seiten Gottes aus, dass ich jetzt einen Schritt tue und mit diesem Schritt bekenne ich, dass diese Verordnung für mich relevant sind. Dass es nicht einfach nur aufgeschrieben ist, vielleicht irgendeine Symbolik hat, sondern sie haben eine Bedeutung. Jetzt habe ich hier ganz viel natürlich aufgeschrieben, aber ich werde mich einschränken. Okay. Da steht zum Beispiel in Römer Kapitel 10 geschrieben, denn man wird für gerecht erklärt, zum Beispiel, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man mit seinem Mund bekennt. Also da passiert etwas im Unsichtbaren. Ich glaube und dann kommt meine aktive Handlung von meiner Seite aus Richtung Gott. Ja? Okay. Wenn wir zum Beispiel ein Thema erlernen in der Schule, dann weiß man mittlerweile, wenn man nur zuhört, du sitzt und hörst zu und gehst dann nach Hause, du hast es gehört, dann behältst du 40%, oder? Wenn du aber hörst und siehst, und ich würde irgendwas hier vormachen, keine Ahnung, und du siehst, dann behältst du im Ganzen schon 60%, wenn du nach Hause gehst. Wenn du aber hörst, siehst und tust, dann weiß man, 80% bleiben in dir haften. Und dieses wird angewandt. Und Jesus geht eigentlich einen ähnlichen Weg, in dem, wie er uns erklärt, wie wir den Glauben lebendig werden lassen können und sollen und wie wir da drin verankert sein können, damit es Frucht bringt und Wirkung hat. Zum Beispiel die Verordnung des Salbens, des Öls. Öl steht in der Bibel, ist ja ein Symbol für den Heiligen Geist. Ja? Und der Heilige Geist bewirkt, dass wir in uns Christus aufnehmen können. Er bewirkt die Neugeburt. Der Heilige Geist tauft uns auch, wenn wir wollen, mit der Kraft. Pfingsten, persönliches Pfingsten. Und dann gibt es auch dieses Ausführen, wenn du krank bist und du willst gesund werden, dann gibt es da diese Anordnung, Geh zu einem Älteren im Glauben oder Kirchenvorstand oder Leitung und lass dich salben und du wirst gesund werden. So steht's. Das sind Verordnungen, die Christus uns im Neuen Testament hinterlegt hat. Und wir können jetzt daran glauben, sie anwenden und Erfahrungen machen. Das ist die Verordnung des Salböls, ne? Das Salben, mit dem, das ist der Heilige Geist. Dann gibt es das Zweite, was wir heute ja auch schon gemacht haben. Nicht, dass ich hier alles durcheinander schleudere bei dem vielen. Dann ist da die Taufe, auf die schauen wir uns gleich genauer an. Und dann das Abendmahl des Herrn. Was bedeutet das? Wir kommen zusammen und während wir das feiern, rufen wir ja glaubend aus, dass das Kreuz, was damals am Kreuz stattgefunden hat, ja, ich demonstriere proklamativ meinen Glauben, dass am Kreuz, als Jesus für meine Sünden starb, für mich relevant ist. Ich glaube daran, ich habe das angenommen und darum, weil ich das irgendwann im Leben verstanden habe, mache ich das immer wieder und bekunde damit meine Zugehörigkeit zu Jesus. Ich verkünde damit meine Zugehörigkeit zum Leib des Herrn, oder? Die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann steht da noch etwas drin. Ich glaube auch daran, dass da ein Austausch am Kreuz stattgefunden hat, während ich das mache. Und zwar ein zweifacher. Der Wein, ne, oder der Saft, den wir trinken, sagt mir oder bestätigt mir, dass ich von Sünden geheilt oder befreit bin. Ich bin gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Und der Austausch, das Brot, ich proklamiere damit, am Kreuz ist Christus für mich, ja, er hat für mich gelitten, das ist ein Austausch. Seine oder die Wunden haben, wie soll ich das sagen? Die Wunden, also er wurde zerschlagen, damit ich Gesundheit empfangen kann. Wie komme ich da jetzt rein in diese Verheißung, indem ich das glaubend annehme und erwarte? Schau mal, wir sind ja alle hier reingekommen. Was ist Glauben? Ganz kurz, Glauben, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Du kommst rein, suchst dir einen Platz aus und lässt dich auf einen Stuhl fallen. Wenn du keinen Glauben hättest, würdest du ein Zertifikat verlangen. Hält dich der Stuhl? Ist das für dein Gewicht gut? Sind alle Stuhlbeine stabil? Verstehst du? Du wirst es prüfen. Machst du nicht, weil du glaubst, da steht ein Stuhl. Du hast Vertrauen, lässt dich drauf fallen, flitzt dich da rein, wie auch immer. Der Stuhl hält dich, aber du hast es erst erfahren, nachdem du dich hast drauf fallen lassen. Hast du die Bestätigung, wow, der hält. Und diese Verheißung oder diese Verordnung Gottes in der Bibel sind genauso. Wir können sie nur erfahren, wenn wir im Vertrauen wie auf Wasser sagen, okay, ich glaube, was da steht. Wenn du auf der Suche nach Jesus bist, nach Frieden, dann kannst du das nur erfahren, wenn du im Glauben einen Schritt machst und guckst, okay, Herr, ich habe den Schritt gemacht, was passiert jetzt? Also die zweite Verordnung, Abendmahl feiern. Und wir sollen das so oft wie möglich machen. Wir machen es einmal im Monat in der Gemeinde, aber da steht in der Bibel, so oft ihr euch trefft, so oft wie möglich. Nicht wie nötig, wie sich eine Möglichkeit ergibt, sondern so oft wie möglich. Weil da ist Leben drin, da ist so viel drin, das könnt ihr zu Hause studieren. So oft wie möglich. Und dann schauen wir uns die Taufe an, die dritte Verordnung, die Taufe. Die beginnt ja eigentlich vor dem Abendmahl feiern schon, ne? Also Taufe, die Glaubenstaufe. Ich habe neulich hier bei uns im Regal ein Buch eingeräumt, so unsere kleine Enkelin, die hatte alles ausgeräumt, so Bücher, ne, so alles rausgeholt. Dann beim Einräumen schlage ich ein Buch auf, ich fand das Bild toll und da wird so eine Geschichte beschrieben, eine christliche, ein Roman. Und da wird beschrieben, wie ein Söldner den Apostel Johannes sucht. Und dann beschreibt der Söldner, was er dann sieht, was der Johannes da macht. Also die Leute singen und beten irgendwie an nachts und feiern da was und der steht und wartet, bis sie aufhören und dann fragt er, hey, sag mal, wie lange macht ihr noch? Ich muss zu Johannes. Ja, solange der Geist Gottes uns antreibt, solange beten wir weiter an. Und er steht da so, okay, jetzt reicht's, so Ellenbogen raus, ab zu Johannes. Johannes steht im Wasser und tauft Leute ein und aus. Und er dachte, hä? Okay, der wäscht da die Leute, verstehe ich auch nicht. Und während er so durch diese ganzen glaubenden, gottesdienstfeiernden Menschen geht, ins Wasser rein, sie berühren ihn so, hallo, und er kriegt schon Panik, was wollt ihr von mir? Und dann redet er mit Johannes überhaupt nicht über das Untertauchen, sondern er völlig was anderes. Und dann fragt er, sag mal, was wollen die denn von uns, von mir? Ja, die erwarten, dass du dich taufen lässt. Versteht er nicht. Wie auch. Der Zugang zu diesen drei Verordnungen können wir nur durch Glauben erfahren. Und daraus werden wir empfangen. Ja? Und woher weiß ich, dass diese Verordnungen wahr sind? Hey, die Bibel ist aufgeschrieben von Zeugen. Das ist so gut belegt. Und dann gibt es vor mir so viele Menschen, die vorher ohne Christus waren, die im Glauben genau das gemacht haben, die Verordnung befolgt haben. Und in ihrem Leben ist eine totale Veränderung stattgefunden. Ja, von, ich sag mal, schwarz auf weiß, von einem Kriminellen, also extrem jetzt, zu einem, der total im Licht wandelt, freundlich ist, eine angenehme Person, vor der man keine Angst haben muss. Leute, so eine Charakterveränderung kannst du nicht selbst bewerkstelligen. Funktioniert nicht. Man kann sich Dinge antrainieren, aber das Schwarze wird durchkommen. Und erst, wenn wir im Glauben uns an die Verordnung halten und sie dann auch antesten, und wir sind eingeladen, sie anzutesten. Sei es der Umgang mit dem Abendmahl privat, teste das an. Und teste die Verheißungen. Und genauso ist das auch mit der Wirkung der Taufe. Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen. Normalerweise ist es ja so, erst hören wir, was die Taufe bedeutet und dann wird getauft. Wir machen es mal umgekehrt. Okay, Glaubenstaufe. Da steht, wir fangen mit Matthäus 28, 19 an. Da steht, geht nun hin, das sagt Jesus selbst, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeit. Also der Auftrag von Jesus ist hier ganz, ganz klar, oder? Simpel. Das ist eine Verordnung. Und zwar sagt er, geht nicht hin und sammelt Mitglieder für einen Verein oder Unterschriften für eine Kirche, dass sie wächst, überhaupt nicht. Sondern geht hin, verkündet die Botschaft und die es hören und einverstanden sind, die sollen dann getauft werden, gleich sofort. Und anschließend lehrt sie, alles zu halten, wie das denn jetzt funktioniert mit dem Abendmahl, welche Segnungen daraus fließen, welchen Wohlstand Gott oder der Himmel uns anbietet, anschließend findet das alles statt, nicht im Vorfeld. Durch die Taufe betritt ja der Mensch einen neuen Lebensabschnitt und verkündet, was er innerlich erfahren hat und bringt es dann zum Ausdruck. Und anschließend beginnt der Lernende zu lernen, der Getaufte zu lernen. Ne? Anschließend, nicht im Vorfeld. Und dann, Gott hat in der Bibel nie einen Anlass gegeben, einen dieser drei Verordnungen zu beenden, aufzuhören oder abzuschwächen. Versteht ihr? Und diese Verordnungen werden bleiben, weil das sind ja mit die letzten Worte Jesu gewesen, als er auf der Erde war, als er sagte, geht hin, macht das. Und diese Verordnungen werden bleiben, das Abendmahl, der Heilige Geist und die Taufe, bis er runterkommt, sichtbar, so wie er sichtbar aufgestiegen ist. Und jetzt in dieser Zeit der Gnade machen wir das. Warum? Damit wir dranbleiben, damit wir treu unseren Weg gehen können im Glauben und damit wir anderen zeigen können, es ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Es hat alles eine Wirkung. Also Glauben und Taufe gehören ganz, ganz eng zusammen. Eine andere Frage, ab wann kann man getauft werden? Dieser Gedanke ist auch bei uns in der Gemeinde, auch in der Familie, überall. Also, und ich glaube, auch hier ist die Bibel auch ganz klar. Und man kann aus dem Ganzen herausnehmen, ab wann ich getauft werden kann oder getauft werden sollte. Ich muss zuallererst ja das Evangelium verstehen können, oder? Wenn die Apostel irgendwo hingehen und da sind Menschen in einem Alter, die können es nicht greifen. Ja, hey, wieso? Dann wird der Apostel auch nicht gestanden und dem gepredigt haben, das Evangelium. Wird er nicht gemacht haben, weil er das nicht verstehen kann. Also ich muss das Evangelium verstehen können. Ich muss ein gewisses Alter haben und eine gewisse Lebenserfahrung, um zu verstehen, was das Evangelium überhaupt bedeutet. Ich muss ein Bewusstsein haben, was es heißt, ich bin Sünder, was ist Sünde überhaupt? Ich muss das verstehen können. Und verstehen wir das Alter, ab wann es stattfindet? Unserem Elias kann ich viel erzählen. Ich kann ihm nur sagen, du darfst und du darfst nicht. Was wirklich Sünde ist, kapiert er noch nicht. Er weiß nur, was zu tun ist und was zu lassen ist, weil das gutes und schlechtes Ergebnis haben wird. Aber er kann das noch nicht unterscheiden, wozu er das brauchen könnte. Vergebung der Sünden. Natürlich entschuldigen wir uns. Ja? Und damit schließt sich eigentlich klar aus, dass jemand, der Säugling oder sehr klein ist, wenn er getauft wird, es hat eigentlich keine Wirkung. Ich muss das selbst gemacht haben und machen können. In Markus lesen wir so ähnliche Worte von Jesus. In 16,15 spricht Jesus, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt, getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Also Glauben, Rettung gehört zusammen. Anderweitig sagt Jesus zu einem Jünger, zu einem, der gefragt hat, es war ein gelehrter Mann der Religion. Jesus, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt er, hey, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Versteh das mal, oder, als erwachsener Mensch? Du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und dazu kommen wir gleich, was Taufe eigentlich für eine Bedeutung hat. Also Glauben diese Taufe haben immer eine sehr, sehr Zeit, das Fenster zwischen Glauben, meinem inneren Entscheidung, und der äußeren Entschluss, das zu zeigen, sind auch sehr, sehr eng beieinander in der Bibel, immer. Deswegen fand ich das so erleichternd, das in dem Roman da zu lesen. Ich dachte, oh Mann, ey, die haben ihre Art gehabt, so wie das beschrieben wurde im Roman, zu feiern, ihren Gottesdienst, wo ich dachte, okay, würde ich heute so nicht machen. Steht hier? Darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht an auf die Art und Weise, sondern ich glaube und ich tue. Und ich befolge die Verordnung, die Jesus gegeben hat und nicht die wir uns ausgedacht haben. Also, wer kann sich denn taufen lassen? In Apostelgeschichte, wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, erst kommen ja 4 Evangelien, Jesus ist da, lehrt, erklärt, Gottes Reich, wie es funktioniert, Menschen lassen sich taufen von den Jüngern und Apostelgeschichte ist quasi, wird dann angefangen, niedergeschrieben, wie die Menschen auf das Evangelium reagiert haben und bezogen auf die Taufe und die frohe Botschaft, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 38, das war ja die Geschichte mit Pfingsten. Und Petrus steht da auf und predigt dann und erklärt, was Pfingsten bedeutet. Und dann fragen die Zuhörer, es hat die ja wohl berührt. Sie müssen wohl etwas verstanden haben. Ich brauche etwas, was ich nicht habe. Sie müssen wohl verstanden haben, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Das haben die wohl verstanden. Weil ihre Reaktion war dann infolge einer Frage. Was sollen wir tun, Brüder? Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe es verstanden. Was soll ich tun? Und Petrus spricht dann, tut Buße, ja. Buße heißt, kehrt um von eurem Weg der Selbstbestimmung in die Nachfolge Jesu hinein. Schritt 1. Und dann jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und hier sehen wir wieder diesen Ablauf, den Dreifachen. Ich höre, ich glaube, treffe innerlich eine Entscheidung und dann bin ich gefordert, einen Schritt zu gehen, um etwas zu verdeutlichen, was in mir stattgefunden hat. Das ist eine Verordnung von Jesus. Also, wir lesen in 1. Petrus 3, 21, in diese Taufe überhaupt hineingehen zu können, so vom Verständnis der Bibel her, um sich zu taufen zu lassen. Lesen wir da, welches Gegenbild auch euch jetzt rettet, das ist die Taufe. Das geht nicht um die nicht eine Ablegung der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Ich bringe da etwas zum Ausdruck, was in mir drin ist, in meinem Geist. Ich gehe den Schritt jetzt in der Öffentlichkeit auf Jesus zu. Ich finde den Jakobus so cool, den wir so wieder gelesen haben, so in diesem kleinen Kreis. Dann sagt der Jakobus knallhart oder gerade heraus, hör mal, du sagst, du hast Glauben? Aha. Schön, dass du das sagst. Zeig mir dein Glauben. Zeig ihn mir. Zeig ihn mir. Und die erste Handlung, und das sehen wir in der ganzen Apostelgeschichte eines Glaubenden, war die, dass die angehalten sind und sagen, ich will meinen Glauben öffentlich bekennen, haben sich untergetaucht in Tod und Auferstehung Jesu Christi rein. Das ist meine Reaktion, mein Zeugnis gegenüber Gott. Ich folge jetzt dir. Das ist Taufe. Und ein Kind kann das nicht. Und also, wir haben Kinder zu Hause in verschiedenen Altersstufen und wir warten, bis sie selbst verstehen, was es bedeutet. Bis zu einem gewissen Alter. Und ab dann beginne ich mir Sorgen zu machen. Und zwar ab dem Alter, wo sie verstanden haben, was Sünde ist. Dann denke ich, Herr Jesus, bitte schneller. Dann beginnst du zu schwitzen. Jesus, schneller. Ne? Weil dann weiß man, was die Konsequenz der Sünde ist. Aber bis dahin, und das schauen wir uns gleich an, sind alle Kinder eigentlich geschützt. Okay. Also, ein Säugling kann das nicht tun. Er kann keine Buße tun, er kann nicht glauben, weil er das Evangelium nicht versteht. Und eines Tages wird auch ein Säugling eine Reife erfahren, um diese Schritte gehen zu können. Lass uns nochmal auf Jesus schauen. Jesus ist in allem ja der Erste. Er wurde ja auch irgendwann zum Tempel gebracht, so wie wir das ja auch machen, ne? Also ich habe mein Kind auch in die Gemeinde gebracht, habe gebeten, es zu segnen. Aber einfach nur zu segnen. Und Jesus wurde auch von seinen Eltern in die damalige Kirche gebracht, dann wurde er beschnitten. Nun, das ist Altes Testament. Beschneidung bedeutet so viel wie jetzt gehörst du mit hinein in den Bund Abrahams, Israels und so weiter. Altes Testament. Dann passiert etwas anderes. Er wird erwachsen. Bevor er anfing, sich zu offenbaren, bevor er angefangen hat zu predigen und zu sagen, hey, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Ich bin der Messias, auf den ihr so lange gewartet habt. Was passiert da? Da gab es in der Bibel einen Johannes, der Täufer, der war der Vorläufer der Wegbereitung eben für den Johannes, für Jesus, für den König, der kommen sollte. Und dieser König macht was zuallererst? Hätte er nie machen müssen. Jesus, Gott selbst in Person auf der Erde, lässt sich zuallererst taufen. Ich denke, Alter, was? Verstehe ich nicht ganz, aber verstehe ich doch. Das bedeutet, das ist die Reaktion auch von Jesus, die innere Haltung. Ich unterordne mich dem Wort Gottes, meinem Vater im Himmel. Und dann passiert etwas anderes. Da kommt die Salbung des Heiligen Geistes. Gott selbst sagt, das ist mein Sohn und zeigt das in der Form einer Taube, ja? Symbolisiert den Heiligen Geist. Ganz erstaunlich. Und dann passiert etwas anderes. Okay, lass uns nochmal bei Jesus bleiben. Bezogen auf Kinder oder wann Kinder getauft werden sollen. Wir Eltern, wie vorhin schon erwähnt, sind besorgt, ne? Wenn unsere Kinder ohne Jesus sterben, oh Mann, wo landen die? Ich weiß, wo sie landen. Unser Elias im Himmel. Auch ungetauft. Unser Elias wird im Himmel sein. Also, was macht Jesus? Die besorgten Eltern bringen ihre, also Mütter vor allen Dingen, ne? Boah, Jesus, segne unsere Kinder. Was macht Jesus? Er tauft sie nicht. Er fügt sie so auch nicht in eine Kirche hinein, auch nicht auf eine Kartei mit Namen. Nein, er fügt sie auch nicht damals in diese Hierarchie hinein, in den Tempelgeschichte oder Bücher. Nein, macht er nicht. Er nimmt sie auf den Arm, segnet sie, dann lässt er sie wieder laufen. Und dann sagt er zu den zuhörenden Leuten, hey Leute, euer Glaube sollte sein wie das der Kinder, ganz, ganz einfach. Und ich glaube, diese Segnung, die wir auch machen, wir Eltern, für unsere Kinder, das ist eher so etwas wie eine Beruhigungsmaßnahme für uns Erwachsenen. Etwas, das wir als Bestätigung brauchen, meine Kinder sind geschützt. Bis zu dem Moment, wo sie selber eine Entscheidung treffen, um mit Jesus zu gehen oder eben nicht. Aber das muss ein Kind oder ein Erwachsener irgendwann machen. Ich muss zum Ausdruck bringen, was ich bin, wer ich bin. Das muss ich tun. Das ist eine Verordnung Jesu. Genau. Und das hoffe ich sehr, dass eines Tages auch Elias das machen wird. Ja, okay. Also, was ich persönlich glaube, und ich möchte mit niemandem streiten oder diskutieren, sondern was ich aus dem Wort Gottes heraus glaube, und das ist meine Überzeugung. Um getauft werden zu können, brauche ich erst Buße, Umkehr, Verständnis, Sünde. Was ist Sünde? Ich bin sündiger Mensch. Die Konsequenz der Sünde muss ich verstehen. Ich muss verstehen, Christus, was hat das für eine Bedeutung? Und da muss ich an die Vergebung am Kreuz glauben, das Abendmahl. Für mich annehmen, verstehen, dass ein Austausch hat stattgefunden. Sein Blut, damals für mich vergossen. Ne? Ich nehme es an, kriege neues Leben. Und dann passiert etwas. Und diese Erfahrung, wenn man diesen Weg geht, genau anschließend kommt der Jüngerschaftsprozess. Diese Erfahrung, wenn du das machst, Jesus sagt ja, mein Reich ist Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Und ich glaube schon, behaupten zu können, ich war kein böser Mensch, ein Krimineller oder mich hat nicht die Dunkelheit immer begleitet, wo ich auftauche. Und die Leute mussten ihre Portemonnaies nicht verstecken, so, ne? Oder Angst haben, ich verprügle jemanden oder so. Und trotzdem war da etwas, diese Erfahrung, als ich verstanden habe. Und dass es dann mein Herz gefallen ist und ich gesagt habe, okay, Jesus, ich probiere es mit dir. Ich setze mich mal im Glauben auf diesen Stuhl und lade dich als meinen Herrn und Erlöser ein, weil verstanden habe ich, Sünder bin ich. Vergebung kriege ich nur in einer einzigen Religion, von dem einzigen, der von den Toten nachweislich auferstanden ist, Jesus. Und dann beginnt ein Prozess, ein Heilungsprozess. Und dann wird da ja von Frieden und Freude gesprochen, oder? Und ich sage euch, wer es noch nicht erfahren hat, dieses Gefühl der inneren Erleichterung ist unbeschreiblich. Das ist unglaublich, das kann man nicht weitergeben, das musst du erfahren. Ich kann es nur bezeugen, dass es so war. Und seitdem lebe ich in dem. Natürlich gibt es Stress und alles, aber in dem ganzen Stress kann ich, wenn ich nah an Jesus bin, mich zurücklegen, für einen Moment Pause machen und sagen, okay, Jesus, du bist in mir, du hast eine Antwort. Und dann kommt eine Freude auf, eine Sicherheit, ich weiß, du führst mich da durch. Und dann blubbert so ein Lachen von innen heraus aus, so eine Freude. Nicht eine Happy Clappy, sondern eine Freude, die von innen ist. Das ist unglaublich. Man kann das nicht, ich kann es dir nicht geben, das musst du selber nehmen bei Jesus. Das ist eine Verordnung von Jesus. Das ist ein Geschenk. Ich sehe, ihr sitzt noch alle auf den Stühlen, ihr seid nicht gegangen. Leute, das ist ein Geschenk. Also lass uns einige Beispiele anschauen, Verhältnis Glauben und Taufe, wie das zusammenhängt. Und da gucken wir Apostelgeschichte an. Apostelgeschichte 2, das sind nur einige Auszüge, 2 und Vers 41. Da steht wieder ganz eng, dieser Zeitabschnitt, ganz eng. Das sind immer nur ein paar Stunden dazwischen, wenn überhaupt. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Das war Pfingsten. Also sie hören, sie verstehen, boah, was soll ich machen? Da war sofort die Frage nach der Reaktion der Menschen, die geglaubt und verstanden haben. Was soll ich machen? Keiner stand da vorne und hat gesagt, du musst. Sondern die haben gefragt. Weil wir reagieren wollen auf Gott, auf diese Liebe. Ich will dazugehören. Das ist so, bam, der sofort, das kommt. Apostelgeschichte 8, 12, lesen wir weiter. Der Philippus, das war auch einer von den Jüngern und dann war er voll des Heiligen Geistes und dann ist er an irgendeinen Ort gegangen, könnt ihr lesen, die ganze Geschichte, aber da steht auch wieder der Zusammenhang. Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Weiber. Hatten sie Kleidung mit? Nein, hatten sie nicht, glaube ich nicht. Wechselkleidung? Nee. Handtücher auch nicht. Sie haben gleich reagiert. Sofort reagiert. Er kam nicht wieder, hat gesagt, ich mache ein Seminar in 3 Monaten. Erstaunlich, oder? Sie wussten sofort, was zu tun ist. Fehlt uns das in unserer Gesellschaft? Ich glaube, ja. Also da ist etwas verrutscht. Dann geht genau der Philippus, der Heilige Geist beauftragt ihn, und das ist auch eine tolle Geschichte. Lest sie in der Bibel. Der Philippus wird geschickt zu einem Mann, zu so einem hohen Beamten. Und dieser hohe Beamte liest in der Passage das Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Das ist ein Prophet. Und versteht das nicht. Er liest und denkt, oh, Alter, wie soll ich das verstehen? Wer erklärt mir das? Meine Güte, er merkt, da ist was dran, ne, an der Botschaft, was er liest. Und dann sagt der Heilige Geist, Philippus, geh da mal hin. Also erscheint der Philippus da, dann wird er eingeladen mit auf den Wagen, auf den Kutschbock. Und dann erklärt er, und hier das Ergebnis und die Reaktion des Mannes. Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündete er ihm das Evangelium von Jesus, also was er da gelesen hat. Ne? Und dann, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Erstaunlich. Und er hieß den Wagen halten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Also der Philippus hat ihm nicht gesagt, was zu tun ist. Woher wusste der Kämmerer das? Es war kein Israelit, er kam auch nicht aus der Kultur und er kannte auch nicht dieses Taufen, so wie die Israeliten das kannten. Und der sagt, ich will getauft werden als innere oder als Reaktion auf das, was hier drin stattfindet. Ich glaube, diese Berührung, das erste Mal, wenn wir glauben, dann passiert Folgendes. Wenn du dir einen Zug vorstellst, auf einer Schiene, auf einer Ebene, da ist der Schiebwagen und der Anhänger, ne? Dann kommt ja der erste Kontakt zusammen. So. Und jetzt kann Folgendes passieren. Du kannst in Kontakt bleiben, lange Zeit. Wenn der Zug dich in einer Richtung auf einer Ebene schiebt, bist du in Kontakt mit ihm. Wenn er dich den Berg hochschiebt, ist okay. Wenn es aber andersrum geht und der Zug ist hinter dir und da ist eine abfallende, dann wirst du nicht mehr gebremst, du löst dich vom Zug, oder? Und der Zug, der Wagen rollt ab, oder der Zug fährt den Berg rauf, du wirst nicht mehr mitgezogen. Verstehen wir? Die Verbindung ist nicht wirklich korrekt gewesen. Aber da gibt es, wenn die Züge zusammenfahren, ein Moment ist, da macht so Klack und dann schnappen die ein. Ne? Das fährt zusammen, dann schließt der Schnapper. Und ich glaube, die Reaktion, meine Reaktion, das Untertauchen, das kommen wir gleich dazu, aus Glauben heraus, ist der Moment, wo von mir erwartet ist, dass ich diesen Verschluss fest einklinke, indem ich bekunde durch die Taufe, was ich glaube. Und Jakobus sagt, zeig mir das. Zeig mir, was du glaubst. Kannst du viel erzählen, oder? Das ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt hier über solche Dinge reden. Das war damals schon so. Also, und dann die Geschichte vom Apostel Paulus, den kennen wir ja auch. Das war einer. Ich bin echt Fan von ihm. Also ein ganz schlimmer Mann, wirklich. Religiös bis zum Anschlag. Und dann hat er ja die Christen gesammelt und die wurden dann getötet. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus in Person, ne, so das helle Licht, er wird geblendet, er ist blind und kommt nicht weiter, aber er hat Jesus gesehen. Jetzt sitzt er da, weiß Bescheid, hat aber keine Ahnung, was zu tun ist. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt dem Ananias, geh hin zu dem Mann, und das lesen wir jetzt. Apostelgeschichte 9,17. Ananias aber ging hin, kam in das Haus und ihm die Hände auflegen, sprach er, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg. Denn du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. So, und dann, alsbald fiel es dem es wie Schuppen von seinen Augen, von Paulus, und er wurde sehend und reaktionsfähig. Was macht er? Er stand auf und wurde getauft. Bam. Innere Haltung hat einen äußeren Ausdruck. Und wenn das stattfindet, das ist die endgültige Verbindung. Der Mensch ist ja Geist, Seele und Leib. Der Geist ist gerettet. Aber was mit dem Körper und der Seele? Was mit meinem Haus? Folgt mein Haus wirklich dem Geist, wenn ich das nicht explizit entschieden habe und meinem Fleisch befohlen habe, dabei zu sein? Also meine Gedanken, ja, okay. Genau. Ist auch vielleicht noch etwas aufgefallen, was wir in unserer Kultur heute so machen, mit wenn jemand zu Jesus findet. In dem ganzen Neuen Testament finde ich nirgends die Aufforderung, hey, bete das Übergabegebet und es geht dir gut. Wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist mir da so, ich dachte, wow. Häufig wieder gesagt, hey, glaubst du an Jesus? Ja, super, bete mir nach, alles klar. Du bist Kind Gottes. Ja, bist du. Aber in den ganzen Textpassagen geht etwas hervor. Die Menschen hören das Wort, es fällt tief hinein. Ich bin Sünder, brauche Vergebung und Jesus ist die Antwort. Und dann kommt die Frage aus dem hörenden Menschen heraus als Reaktion, wie mache ich das jetzt fest, was ich glaube? Und Johannes und die Apostel, niemand hat gesagt, betet das Übergabegebet. Also das fasziniert mich. Ich verstehe diesen Gedanken und das so zu tun. Aber die Reaktion war, oder der Vorgang war ein ganz anderer. Ich habe geglaubt, ich will unbedingt zu Jesus gehören, ewiges Leben haben. Und dann tue ich das, indem ich das offen bekunde, indem ich das zum Ausdruck bringe. Was passiert, wenn ich das mache? Erstens, das ist eine unsichtbare Welt, ne? Die ist nicht da, die ist nur glaubend fassend. Und dann, wenn wir das wissen, können wir da auch drin sehen. Wenn du dann weiter liest, und das geschieht ja in der Jüngerschaft, du liest in der Bibel, jemand begleitet dich und dann merkst du, wie man mit dem Himmel verbunden ist. Und diese Taufe, das ist ein Zeugnis. Erstens vor dem Menschen, vor meiner Frau. Frau, es hat sich was verändert ab heute. Bin ich ein neuer Mensch? Und ich erkläre dir das, indem ich mich taufen lasse. Das weiß dann die Verwandtschaft, das wissen die Arbeitskollegen, das wissen alle, die zuschauen. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich mache die Entscheidung sichtbar. Und das hat auch Folgen manchmal. Ja, in anderen Ländern wird man verfolgt und, ne, und solche Dinge. Und wir sind in den Knast gesteckt und alles Mögliche. Macht das heimlich, weil es anders gar nicht geht. Genau, das ist das. Und das Zweite ist, ich bekunde mit dieser Entscheidung vor der unsichtbaren Welt, steht auch vor den Engeln, vor den Dämonen, ich gehöre mit meinem ganzen Sein zu Jesus. Mein Körper ist nicht mehr verpflichtet zu sündigen, weil er sich dem Geist unterordnet. Und im Johannes lesen wir jetzt auch wieder in der Bibellesestunde, ist so cool. Ist mir letztens auch das aufgefallen, so. Hat Tanja auch dann bestärkt. Dieses Verhältnis. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gesetz. Und da steht zwei Verse, eng beieinander, kaum auffällig. Und dann steht da, ihr habt ja schon Gesetz, aber ich gebe euch ein neues Gesetz. Und ich glaube, wenn wir im Glauben das annehmen, dann verändert sich das. Dieses Ich muss verändert sich ich in ein Ich will. Und dann wird diese 10 Gebote nicht ich muss, sondern du machst es einfach. Du klaust nicht, betrügst nicht, du bist nicht mehr eifersüchtig, du gehst nicht mehr fremd, du tötest nicht mehr, du machst diese Dinge nicht. Warum? Weil das neue Gebot in dir drin ist durch Jesus Christus. Das ist so erstaunlich, die Veränderung. Passiert aber nur, wenn ich mich darauf einlasse im Glauben. Und dann kommt dieses von innen heraus nach außen. Okay, lass uns einfach noch dieses Römer 6 lesen, was in der Taufe dann aktiv passiert. Jesus ist ja gestorben, war 3 Tage im Grab, auferstanden. Wir sterben ja nicht körperlich, sondern wir symbolisieren das glaubend mit dem Wasser und bringen das zum Ausdruck, was ich empfangen habe in Christus, dass ich jetzt, das Schnapper sitzt fest, ne, in die Taufe reingehe, aufstehe und immer mit ihm verbunden bin, egal wann ich sterbe und wie mein Leben dann zu Ende sein wird. Da steht, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also wieder, Glauben und Wandeln, das geht zusammen. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der, und hier Gleichheit, ja, seines Todes, so werden wir es auch in der Auferstehung sein, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Diese Pflicht, Böses zu tun, verschwindet dann. Das kann gar nicht anders. Ja, das Reißen in den Gliedern, schlechte Gewohnheiten, die verschwinden dann. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, und hier wieder glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus, der aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Und wir sind mit ihm verbunden. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und wir leben auch Gott, für Gott, mit Christus, für ihn, in ihm. Also auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebendig in Christus Jesus. Und hier steht, haltet euch. Das ist ja wieder eine aktive Aufforderung. Haltet euch. Der Heilige Geist wird es nicht für uns machen. Und der Teufel wird auch nicht kommen und sagen, hey Juri, komm, man greif mal zu, ne? Und die Hand nehmen und nein, ich bin und ich kann jetzt sagen, hey, meine Hand greift nirgends mehr ungefragt hin. Punkt aus und ich kann das. Fertig aus. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Das hat eine Auswirkung. Und je länger man darin lebt und sich bewegt, umso, das ist so erstaunlich. Aber das wirst du nur erfahren, wenn man den Schritt im Glauben tut. Genauso, wenn man lange auf so einem tollen Sessel vertrauensvoll flitzen kann und immer mehr denkt, boah, ist das schön. Genauso ist es im Glauben. Du wächst, du entfaltest, du erfährst, du ruhst, du bewegst dich. Das ist einfach einmalig. Also, wir sind am Ende. Wollen wir das mit einem Lied beenden, Josef? Come on. 365 Tage vielleicht. Ist das Ding wahr? Das ist einfach wahr. Aber ich möchte trotzdem einladen, hey, Gott hat uns Verordnung gegeben, einmal das Abendmahl zu feiern, ne? Das hat eine Auswirkung, haben wir gemacht. Wenn du nach Hause gehst und sagst, ey, ich will noch mehr, feier zu Hause Abendmahl. Mit deiner Familie, alleine. Du bist nie alleine, Geist Gottes ist immer in dir, also bist du mit Jesus immer verbunden. Oder die Salbung, wenn du sagst, mir geht's schlecht, ich bin krank, fühle mich blöd. Hey, dann komm hier am Kreuz, wir werden für dich beten und dich salben, wenn du willst. Ist ganz einfach, es steht einfach so geschrieben. Und ja, manchmal, wenn ich bete, passiert nicht immer was, aber dann sage ich mir, okay, Gott, ich werde dranbleiben, ich will sehen, bis das endlich durchbricht. Und ich und meine Familie können in aller Ruhe sagen, zu uns nach Hause kommt keine Krankheit in Form von Grippe, Schnupfen oder sowas, seltenst bis gar nicht. Ich muss immer wieder staunen, ich verstehe das nicht. Wir nehmen keine Medikamente, wir kaufen auch nicht Bio ein. Wirklich. Und das, wir leben kerngesund. Manchmal denke ich, hey, woher, wieso sind die alle so krank? Verstehe ich nicht. Und ich weiß aber warum. Es steht im Wort Gottes. Da gibt es eine Verordnung. Und wir lernen, sie zu halten. Und wir wollen immer besser darin werden. Und ich lade dich genauso ein, diese Verordnung anzuwenden. Zu Hause, nicht unbedingt immer sichtbar. Fang, wenn du dich nicht traust, öffentlich, heimlich, das Abendmahl zu feiern. Ganz simpel. Es gibt da keine Formel, keine Uniform. Wie du das genau machst, mach das im Bewusstsein, in Verbindung zu Jesus. Danke, Vater. Und genauso, wenn du sagst, hey, ich kenne Jesus noch nicht, ist eine gute Gelegenheit, es auszuprobieren im Glauben. Sag, okay, Jesus, ich wage den Schritt. Ich will wissen, ob das wahr ist. Dann kannst du das in deinem Herzen mit ihm besprechen. Und dann können wir zusammen darüber reden. Und dann kannst du deinen Glauben mit der Taufe zum Ausdruck bringen. Und dann fängt Jüngerschaft an. Und dann lernen wir. Vielleicht noch eine kleine Geschichte aus dem Bibelkreis. Ich finde es so cool. Ich habe etwas gesagt, 30 Jahre schon mit Gott unterwegs, und habe einen Satz losgesagt. Und die andere Person war just Christ geworden. Und die Reaktion war, hey, ich weiß es noch nicht, ich habe die Bibel noch nicht gelesen. Was erzählst du da? Wie gehe ich damit um? Und verstanden. Das ist ein Prozess der Jüngerschaft. Und niemand ist richtig und falsch. Ich bin schon länger dabei und andere, die frisch im Glauben sind, hey, die können in aller Freiheit Gottes Wort austesten, sagen, ja, ich probiere es aus. Und Jesus schaut zu und sagt, Halleluja, gut, du probierst das sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Papa, ich lade jeden ein, in deinem Namen einfach den Schritt im Glauben zu tun, wer das noch nicht erfahren hat. Wer dich noch nicht kennt, wer diesen Frieden, deinen Frieden noch nicht angenommen hat, wer noch nicht verstanden hat, was es heißt, Vergebung zu haben, in Versöhnung mit dir Gott zu leben, ohne eine Barriere dazwischen, wer noch nicht verstanden hat, was es heißt, dass du, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. So bitte ich, dass du durch deinen Heiligen Geist offenbarst, wie es funktioniert, den Schritt im Glauben zu gehen, zu vertrauen, dich anzunehmen und zu sagen, ab heute will ich dir folgen. Und ich will meinen Glauben durch die Taufe auch zum Ausdruck bringen und sagen, ich gehöre dir. Danke, Vater. Danke für dein Wort, danke für dein Geschenk, das du in deinem Sohn uns gegeben hast. Danke, Vater. Amen.